Guten Morgen. Lass uns noch mal stille werden, ihr könnt sitzen bleiben. Unser Vater, dir gehört unser Lob, wie wir gesungen haben. Dich preisen wir und ehren wir dich an diesem Tag. Und loben deinen Namen. Vater, wir bitten dich um Gnade, wenn wir dein Wort hören. Gnade für mich als schwachen Menschen und für uns, dass du wirkst durch deinen Geist, dass unsere Herzen zu dir gezogen werden, unsere Liebe zu dir angefacht wird. Amen. Ja, unsere Jugend hat vor kurzem ihren Mitarbeitern ein Geschenk gemacht, was mich sehr gefreut hat. Und auf diesem Weg wollte ich mich nochmal herzlich bedanken bei euch für diese Ermutigung, dass ihr uns beschenkt habt. Und ihr wart mir ein Anreiz, oder ihr seid mir auch ein Anreiz, dass ich auch heute Morgen zwei Menschen unter uns beschenken möchte. Ich habe hier zwei Geschenke dabei, zwei Kuverte. Und die möchte ich heute Morgen verschenken. Die einzige Bedingung ist, du musst nach vorne kommen und dir dieses Geschenk holen. Also, wer möchte ein Geschenk haben von diesen Kuverten? Wer ist so mutig? Der Kasper ist leider nicht da. Der hat heute Geburtstag, aber er kann sich das Geschenk nicht holen. Wer möchte eins? Ja, kommt nach vorne. Einfach kommen. Einen haben wir gefunden. Wer will noch ein Geschenk? Darfst du eins aussuchen? Du musst nach vorne kommen, also sonst gibt's das Geschenk nicht. Okay? Du willst auch ein Geschenk. Okay, das ist für dich, schenke ich dir. Okay, ihr dürft es aber noch nicht aufmachen, erst später. Leider habe ich nur zwei Geschenke dabei. Für zwei Menschen unter uns, die ich beschenken konnte. Aber es gibt jemand auch heute Morgen, der gerne beschenken möchte. Und das ist unser großer Gott. Was will er uns schenken? Das größte Geschenk überhaupt, was wir über alles als Menschen notwendig haben. Es ist das Geschenk der Vergebung. Das Geschenk der Vergebung. Und das bietet er nicht nur zwei Menschen an, Simon und Vanessa, sondern einen jeden Menschen unter uns. Das Geschenk der Vergebung. Aber die Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, wem kann Gott Vergebung schenken? Wem kann Gott Vergebung schenken? Und ich glaube, die Antwort kriegen wir in dem Bibeltext, den wir uns heute vor Augen führen. Lass uns Lukas 7 aufschlagen. Lukas Kapitel 7. Ich möchte die Verse 36 bis 50 lesen. Lukas 7, die Verse 36 bis 50. Ich will auch am Anfang schon sagen, dass wir wahrscheinlich heute über 11:30 hinauskommen werden, wegen der Abendmahlfeier auch. Ich bin nicht böse, wenn ihr nach Hause müsst und zu eurem Mittagessen müsst. Das ist völlig okay. Also ihr könnt ruhig auch dann die Gemeinde verlassen, wenn ihr das müsst. Lukas 7, Verse 36 bis 50. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er, Jesus, ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu Simon, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hier reingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre viele Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit zum Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, gehe hin in Frieden. Soweit der Text. Lass uns etwas vor Augen führen, wo sind wir hier vom Zusammenhang? Wir sind noch immer in der Phase, in dem der Sohn Gottes sich sein Volk als der von Gott gesandte Messias anbot und um Glauben bei ihm rang und seine vollmächtige Verkündigungen und viele, viele Wunder bestätigen, dass er der von Gott verheißene Messias ist. Aber trotzdem wird schon sehr früh deutlich, dass der größte Teil der Führer des Volkes Jesus ablehnen werden. Sie wollten Jesus nicht haben. Und Jesus vergleicht diese religiösen Führer Israels in den Versen vorher mit sehr launischen Kindern, denen man überhaupt nichts recht machen kann. Und wenn man Kinder hat, dann merkt man kann ihnen oft gar nichts recht machen. Und weder Johannes, sagt Jesus, noch Jesus selber konnte sie zufriedenstellen, konnte es ihnen recht machen. Sie hatten an beiden etwas auszusetzen. Und diese Ablehnung von ihnen sehen wir auch in dieser Geschichte von dem Pharisäer Simon und seinen Gästen. Und dagegen begegnet eine stadtbekannte Sünderin Jesus im Glauben und erhält deshalb Vergebung. Und so wird die Weisheit von ihren Kindern gerechtfertigt. Buterin, er sagt dazu so treffend, wenn es Gott nicht gelingt, die religiösen Führer dazu zu bringen, Jesus zu ehren, dann wird es ihm bei den Huren gelingen. Und vor allem Lukas macht ja deutlich, dass Jesus Christus eine besondere Zuneigung zu den in der Gesellschaft Verachteten hatte. Er wurde Freund von Zöllnern und Sündern genannt, worüber sich die Pharisäer sehr ärgerten. Und diese Verse heute zeigen uns den tiefen Gegensatz auf von Menschen, die Jesus vergeben kann und von Menschen, die in ihrer Sünde bleiben. Lass uns den Text anschauen genauer. Was war passiert? Der Sohn Gottes Jesus Christus wurde von einem Pharisäer namens Simon in einer galiläischen Stadt, die nicht bekannt ist, eines Tages zum Essen eingeladen. Das war sehr schön. Warum das Simon machte, berichtet uns Lukas nicht. Vielleicht wollte er Jesus in die Falle locken, aber vielleicht war er auch wirklich aufrichtig dabei. Es wird nichts gesagt im Vers 36. Doch später werden wir sehen, dass Simon in seinem Verhalten Jesus gegenüber als sein Gast nicht gerade herzlich und freundlich war, sondern ihn mit einer kritischen Zurückhaltung begegnet ist und ihn empfing. Simon gehörte als Pharisäer zu den religiösen Führern des Volkes. Sie schlugen ja schon ganz am Anfang, wo der Vorbereiter des Messias Johannes auftrat, die Richtung Ablehnung des Messias ein. Wie? Johannes, er rief die Menschen und auf sie zur Buße auf und sich als Folge davon taufen zu lassen. Aber die Pharisäer, sie waren sehr selbstgerecht und sie sahen ihre Schuld nicht vor Gott. Und so bewahren sie den Ratschluss Gottes für sich selber. Und deshalb ließen sie sich nicht von Johannes taufen. Lukas 7, Vers 30. Sie waren so selbstgerechte Menschen. Und was wir auch bei Simon sehen werden, sie dachten in ihrer buchstäblichen Befolgung der Gebote Gottes selber vor Gott bestehen zu können. Aber Jesus macht ihnen deutlich, welch Heuchler sie waren. Welche Heuchler. Und später geht er noch richtig ins Gericht mit ihnen, zeigt auf, dass sie nur nach außen hin so fromm aussahen. Aber von innen waren sie vor Gott sehr schmutzig. Ihr Herz war fern von Gott, obwohl sie meinten, Gott zu dienen. Und all ihr Tun war durch vergiftet, dass es aus eigener Kraft geschah und zur eigenen Ehre und nicht zur Ehre Gottes war. Und so verstricken sich die Pharisäer in einer immer äußerlich werdenden Gesetzeserfüllung, entfernen sich dabei immer mehr von den wahren Willen Gottes. Aber sie sahen das nicht. Sie waren blind. Sie waren blinde, blinden Führer. Und deshalb war ihre Heuchelei so gefährlich. Und Selbstverehrung war die Folge daraus. Und dann kam einer, den sie eigentlich als erstes, als Messias erkennen mussten, weil sie ja die Bibel so kannten. Und dieser zeigte ihnen in seiner Autorität als Sohn Gottes ihre Sünde auf. Aber was war die Folge? Lukas 6, Vers 11. Sie berieten schon sehr früh im Leben Jesu darüber, wie sie ihn beiseite schaffen können. Jesus muss weg. Er muss weg. Ihr Lieben, das waren ganz üble Menschen. Ganz üble Menschen. Aber interessant ist, dass Jesus, obwohl er das Herz Simons kannte und wusste, was die Pharisäer mit ihm vorhatten und wusste, was ihm Schreckliches antun werden, trotzdem seiner Einladung gefolgt ist. Und das ist erstaunlich. Seht, öffentlich war bekannt, dass die Pharisäer Jesus wie nannten? Sie nannten ihn einen Fresser und einen Weinsäufer. Das ist nicht besonders nett, oder? Wenn, stell dir vor, ich erzähle über dich, du bist ein Fresser und ein Weinsäufer. Das ist öffentlich bekannt, du machst das öffentlich. Wenn ich das zu dir sagen würde, ich weiß nicht, wie geistlich du bist, aber wenn du das zu mir sagst, dann hätte ich schon meinen Kampf damit, dich nicht zu verachten. Und wenn du dann noch so dreist wärst, mich zum Essen einzuladen, dann könnte es sein, dass ich nicht kommen werde, weil ich bin ein sehr stolzer Mensch. Und was du gegen mich sagst, das tut mir weh. Aber Jesus, seht, war ganz anders. Er kam zu Simon. Warum? Weil er die liebte, die ihn hassten. Er liebte die, die ihn hassten. Und weil er auch Simon die Chance geben wollte, ihn als seinen Herrn und Retter zu erkennen, was leider nicht der Fall war. Jesus kam in sein Haus und legte sich wie alle anderen Gäste, die zu diesem Festmahl auch eingeladen waren, zu Tisch. Damals saß man nicht wie heute am Tisch, sondern für uns ungewöhnlich, man lag an einem Tisch. Der Tisch war auch nicht so hoch wie heute, sondern er war ganz niedrig. Und um so einen Tisch befanden sich lauter Polster am Boden. Und wenn man dann zum Essen kam, lag man sich zu Tisch und man stützte sich auf den linken Ellbogen auf, am Tisch liegend, und man bediente sich mit der rechten Hand am Tisch. Und die Füße waren dann nach hinten vom Tisch weg ausgestreckt. So die Begebenheit damals. Aber bei diesem Mahl mit Jesus passierte Folgendes in Simons Haus. Vers 37 und 38 nochmal. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von innen an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Mit dem Siehe in Vers 37 fordert uns Lukas auf, jetzt besonders aufzupassen, jetzt hinzuschauen, was jetzt passiert. Eine stadtbekannte Sünderin kam zu Jesus an den Tisch. Man fragt sich als erstes, wie kam diese Frau überhaupt an den Tisch, in dieses Haus überhaupt? Hatte das Haus keine Türen, die verschlossen waren? Seht, die Häuser der reichen Juden damals hatten nach den Hofe zu Säulenhallen, die offen waren. Und nach der damaligen Sitte durften auch Fremde dem hohen und feierlichen Gastgelage vom Hofe aus zuschauen und dem Gespräch von solchen Gesetzeslehrern, die viel zu sagen hatten über Gottes Wort und viel lernen konnte, sie durften dem zulauschen. Aber niemand hatte erwartet, dass diese stadtbekannte Frau es wagen würde, in das Haus eines Pharisäers zu kommen, geschweige denn an den Tisch. Und das muss für alle Anwesenden schockierend gewesen sein. Warum? Diese Frau war eine Sünderin. Und jeder in der Stadt wusste, sie war eine Sünderin. Was machte diese Frau zu einer Sünderin? Steht nicht im Text, aber sie war wohl eine Prostituierte, die für ihren hurischen Lebenswandel bekannt war. Und seht, das brachte große Verachtung mit sich, vor allem vor den Pharisäern, die sie richteten, weil sie in einer Sünde lebte, die nach dem Gesetz nicht vergeben werden konnte. Und jeder Kontakt mit ihr bedeutete, dass man selber auch unrein wurde. Und so wurde diese Frau von allen gemieden. Sie war wie eine Aussätzige. Aber seht, Jesus, er ist ganz anders zu ihr. Und wohl erfuhr sie das schon früher einmal, dass Jesus einen Unterschied macht zu den religiösen Führern des Volkes. Jesus war die Liebe in Person, die ihn zu einem Freund von Zöllnern und Sündern, von solchen Menschen machte. Und er war bereit, diesen Menschen, die eine Riesenschuld bei ihm hatten, zu vergeben, wenn sie ihre Sünde einsahen und sie an ihn glaubten. Und das bezeugte diese Frau im Hause Simons. Nicht durch Worte, sondern in der vierfachen Tat. Was tat sie? Beim Gastmahl trat sie von hinten an die Füße heran. Wie gesagt, die Füße waren nach hinten ausgestreckt. Und überführt von ihrer Sünde gegen Gott, fing sie an zu weinen. Und fing sie an, die Füße Jesu mit ihren Tränen zu benetzen. Ihre Augen hatten es der Sünde erlaubt, hereinzukommen und herauszugehen. Und nun machte sie ihre Augen zu einer Quelle ihrer Tränen. Ihr Gesicht, was vielleicht gewohnt war, mit Make-up bedeckt zu sein, war nun durch ihre Tränen total verschmiert. Und sie zeigt damit eine tiefe Reue über ihre Schuld. Ihr tat es so aufrichtig leid, mit ihrem Leben Gott und seine Gebote ignoriert zu haben. Und da sie kein Handtuch bei sich hatte, benutzte sie ihr vorher geflochten und geschmückten Haare, um die Füße Jesu zu trocknen. Ihre innige Liebe zu Jesus nicht, weil er ein Mann war, dem sie sich mit ihrem Körper anbot, wie vorher wohl viele Mal, sondern weil sie wusste, er ist gnädig, zeigte sie, indem sie seine Füße mehrmals küsste. Und das waren Küsse der Verehrung, der Unterwerfung und der Wertschätzung gegenüber dem Heiland. Und als letztes salbte sie seine Füße mit einem kostbaren Öl, das sie mitbrachte. Und damals war es normal und ein Zeichen des Respekts, dass man das Haupt eines Gastes mit Öl salbte. Doch diese Frau hielt sich selber für unwert, den Kopf Jesu mit Öl zu salben. Und deshalb salbte sie seine Füße. Und das war es für sie auch ein großes finanzielles Opfer. Aber alles war Jesus ihr wert. Warum? Nicht, weil sie in Jesus als Mann verliebt war. Dan Brown, er hat ja die falsche These erfunden, dass Jesus verheiratet gewesen sein soll. Und in seinen Filmen und seinen Romanen, das Sakrileg, verbreitet er diese falsche These. Aber die Bibel sagt nichts davon, dass Jesus verheiratet war und eine Frau hatte. Seht nicht, aus der Eros-Liebe liebte diese Frau Jesus. Wir haben ja in Deutschland leider nur ein Wort für Liebe, was alle Arten der Liebe beschreibt. Aber im Griechischen haben wir mehrere Wörter für Liebe, die sie beschreiben. Und Eros Liebe beschreibt die Liebe zwischen Mann und Frau. So liebte sie Jesus nicht, sondern durch die Agape-Liebe. Durch die Liebe, wie Gott uns Menschen liebt, willentlich liebt, liebte diese Frau Jesus. Aber warum, ihr Lieben? Weil sie von ihrer Riesenschuld vor Gott wusste, weil sie zerbrochen drüber war, aber glaubte, Jesus vergibt jenen, die so ein zerbrochenes und geschlagenes Herz haben. Und deshalb zeigte sie Jesus so viel Liebe im Gegensatz zu Simon, was wir noch sehen werden. Ich weiß nicht, ob du so einen Menschen wie dieser Frau schon einmal begegnet bist, die so zerbrochen war über ihre Sünde, über ihre eigene Sünde. Ich bin es, glaube ich, erst einmal. Ich habe mal beim Karl gearbeitet und ich kann mich erinnern, Karl, dass wir mal bei einem Mann gearbeitet haben, der so ein zerbrochenes Herz hatte. Es ist schon einige Jahre her. Wenn ich mich recht erinnere, hat er viele Jahre Gott verachtet mit seinem Leben. Er hat Gott verachtet und Gott ließ es zu, dass ein Unfall passierte. Er ist aus einer großen Höhe hinuntergestürzt und hat sich sehr verletzt, was auch große Folgen hatte für ihn. Aber er überlebte den Unfall und das sah er als Fingerzeig Gottes für ihn an, sodass er zu Buße kam und sich vor Jesus beugte. Und du hast mit diesem Mann gesprochen und ständig kamen ihm die Tränen. Und er sagte immer und immer wieder, ich habe mich so gegen Gott versündigt mit meinem Leben. Meine Schuld war so groß. Aber Gott hat mir durch den Unfall gezeigt, dass es so nicht geht. Und das Unfassbare ist, er hat mir in Jesus meine Riesenschuld vergeben. Und seine Tränen flossen und flossen, wenn du mit diesem Mann gesprochen hast. Total gebrochen von seiner großen Schuld und von der Größe der Vergebung Gottes. Und ich war erstaunt damals über diesen Mann und ich habe mich gefragt, wo sind meine Tränen? Wo sind meine Tränen über meine Schuld und der unfassbaren Vergebung, die ich in Jesus Christus habe? Ja, ich hatte sie schon, ich kann mich am Anfang meines Glaubenslebens erinnern, dass ich mehrmals geweint habe über meine Sünde und dass Jesus mir vergeben hat. Ich konnte es nicht fassen. Jesus hat mir vergeben, so eine Riesenschuld. Und ich kann mich erinnern, wie ähnlich bei dieser Frau diese große Liebe Jesu mich antrieb, Jesus auch über alles zu lieben und Opfer für ihn zu bringen, alles zu lassen, um Jesus nachzufolgen. Aber heute, 15 Jahre später, ist es leider oft anders. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Aber heute habe ich meine große Schuld, die Jesus mir aus Liebe vergeben hat, ich habe es oft vergessen. Und als Folge liebe ich Jesus wenig. Ähnlich wie Simon, als der Sohn Gottes bei ihm in sein Haus war. Wie geht es dir dabei? Geht es dir ähnlich, wenn du über dein Leben denkst? Und wenn ja, dann fordert Jesus dich und mich in Offenbarung 2, 4 bis 5 auf. Das können wir mal aufschlagen. Offenbarung 2, Verse 4 bis 5. Hier schreibt Jesus selber einen Brief an die Gemeinde in Ephesus und erwähnt sehr viel Gutes, aber eines, was er gegen die Gemeinde hat. Offenbarung 2, Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast, die erste Liebe zu mir. So denke nun daran, wovon du gefallen bist und tu Buße und tue die ersten Werke. Denke nun daran, was war in deinem Leben, wie sehr du mich geliebt hast, aber heute liebst du mich nicht mehr. so sehr wie früher. Tu Buße darüber. Und Buße beginnt, indem man ernst nimmt, was Gott sagt in seinem Wort über mein Leben. Und indem ich ihm Recht gebe darüber. Buße beinhaltet auch, dass ich traurig bin darüber, an dem lebendigen Gott gesündigt zu haben. Wir haben Gott die Liebe vorenthalten, die wir ihm wegen seiner großen Liebe zu uns schulden. Und das soll uns traurig machen, wirklich traurig, dass es so ist. So sehr, dass wir unsere Herzen ändern wollen, weil er uns so treu vergibt, wie wir die erste Werke der Liebe gegenüber Jesus tun wollen. Und so bringt wahre Buße immer Früchte hervor, die Gott gefallen. Und das sehen wir so deutlich bei der Frau, wie ihre Liebe sie veränderte zu Jesus. Aber dieses Ereignis geht weiter. Denn Simon, er reagiert ja in seinem Herzen auf das, was in seinem Haus an diesem Tag geschah und was er mit den Augen sah. Vers 39. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er kennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Hier sehen wir so deutlich, dass der selbstgerechte Simon nichts als Verachtung übrig hatte für diese stadtbekannte, reuige Sünderin. Und er erwartet das auch von Jesus. Sein Herz war so stolz und deshalb war es so eng mit anderen Sündern. Und Stolz ist heute noch derselbe Grund. Wenn du verachtend und richtend in deinem Herzen auf andere schaust, wenn du meinst, du bist besser als sie, dann siehst du dich selber nicht mehr. Du siehst selber deine Schuld nicht. Und du siehst, du hast die Gnade Gottes für dich vergessen. Und solche Menschen erwarten, dass auch alle anderen so sind wie sie. Und so war Simon überzeugt, wenn Jesus wirklich ein Prophet sein würde, ein Prophet, der die Gabe von Gott hat, verborgene Dinge zu wissen, die keiner wusste, dann müsste er wissen, wer diese Frau ist und wie sie ihn durch ihre Berührung verunreinigt. Und er aus diesem Grund sie eigentlich nur wegschicken musste. Aber Jesus erkannte diese Frau ganz genau. Er wusste von ihrer großen Schuld und lässt sich trotzdem von ihr berühren. Er schickt sie eben nicht weg. Und so deutete Simon voller Unglauben in sein Herzen. Jesus, er kann kein Prophet Gottes sein. Und so kann er auch nicht der von Gott gesandte Messias sein. Aber das Paradoxe ist, Jesus, er war mehr als ein Prophet, sehen wir so deutlich. Denn wir sehen in den folgenden Versen, dass Jesus auf die Gedanken von Simon eingeht. Als allwissender Gott kannte er nicht nur die Frau, sondern wusste sofort, was Simon in seinem Herzen dachte. Er wusste es sofort. Vor ihm lag alles offen, wie ein aufgeschlagenes Buch. Und auch heute noch kennt Jesus alles in unserem Leben, alles. Es ist erschreckend, aber wahr. Er weiß um jeden Gedanken, den du und ich in unseren Herzen, den wir denken. Alles, wir können nichts verstecken. Und Lukas macht bei insgesamt 5 Begebenheiten in seinem Evangelium deutlich, dass Jesus die Gedanken der Menschen kennt. Und was sind das unter anderem für Gedanken der Menschen? Lass uns zu Markus 7 gehen. Da sagt Jesus, was oft unsere Gedanken bestimmt. Markus 7, die Verse 20 bis 23. Markus 7, die Verse 20 bis 23. Hier hat Jesus auch eine Auseinandersetzung mit den Pharisäern und er sagt aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Was kommt vom Menschen heraus? Was ist in seinen Gedanken? Denn von ihnen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Und hier ist ein Doppelpunkt. Es sind böse Gedanken, die wir im Herzen bewegen. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus. Und das ist es, was den Menschen verunreinigt. All diese bösen Gedanken, die wir alle kennen, wenn wir ehrlich sind, machen uns hochschuldig vor einem heiligen Gott, heute wie damals. Und Jesus kannte Simon als Gott und er wusste von diesen Gedanken. Er wusste von seiner Schuld. Das Problem wiederum war nur Simon, er war blind für sich selber. Er war blind für sich selber. Und deshalb erzählt ihm Jesus in seiner Weisheit, in seiner Liebe und Sanftmut gegenüber Sündern eine Geschichte, worauf Simon selber das Urteil über ihn spricht. Am Esstisch fragt Jesus ihn ganz fein zuerst, ob er ihm etwas sagen dürfe. Simon gibt ihm die Erlaubnis und war bereit, was? Zuzuhören. Das folgende Gleichnis, was er ihm erzählt, ist nicht schwer zu verstehen. Zwei Schuldner hatten unterschiedliche Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine 50 Denare, der andere um das Zehnfache mehr 500 Denare. Ein Denar entsprach in der damaligen Zeit ein Tageslohn. Wenn man einen Tag gearbeitet hat, hat man meistens einen Denar bekommen. Wir rechnen das einmal auf unsere Zeit um. Wie hoch ist das Durchschnittsgehalt von einem normalen Angestellten am Tag? Lass uns um der Einfachheit mit 100 Euro rechnen. 100 Euro, das macht einen Stundenlohn bei 8 Stunden am Tag von 12,50 Euro. 50 Denare sind 50 Tageslöhne. Das ist der Lohn von etwa 2 Monaten, circa 5.000 Euro. 500 Denare sind 500 Tageslöhne. Das sind mehr als 2 Jahreslöhne, circa 50.000 Euro. 5.000 und 50.000 Euro, das ist eine Menge an Geld. Und beide Schuldner hatten diese Schulden bei diesem Geldverleiher. Und sie konnten die Summe nicht zurückzahlen. Aber eines Tages entschied sich der Geldverleiher, beiden ihre Schuld zu schenken. Einfach zu schenken. An den Tag waren sie frei davon, sodass sie absolut nichts mehr zurückzahlen musste. Sie mussten nichts mehr zurückzahlen. Wow, ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal erlebt hat, aber das ist ein besonderer Tag, oder? So viel Gnade zu erleben, keine Schulden mehr. Und die Frage, die Jesus Simon darauf stellt, ist einleuchtend. Wer von den beiden wird ihn dafür am meisten lieben? Wer von den beiden? Und Simon, er ist ja ein helles Köpfchen, er schnallt sofort und sagt Jesus, natürlich der, der am meisten Schulden hatte. Ihm wurde ja am meisten geschenkt, das ist nicht schwer zu verstehen. Und wenn ich euch beide mal auffordern darf, euer Geschenk zu öffnen, dann könnt ihr mal zeigen, was in eurem Geschenk ist. Könnt ihr mal das sagen, was ich euch heute Morgen geschenkt habe. Jetzt dürft ihr es öffnen. So, wer hat als erstes... Ja, da ist ein Kuvert, musst du nochmal aufmachen. Ein Geschenk für dich. Simon hat auch ein Geschenk. Vanessa, zeig mal, was hast du als Geschenk bekommen heute? Ist ein bisschen schwer aufzubekommen, ne? Oh, 10 Euro hast du geschenkt bekommen, okay. Simon, wie viel hast du bekommen? 1 Euro, also 1 und 10 Euro. Okay, ich frage euch hier im Raum, wer wird dankbarer sein gegenüber mir von dem Geschenk, was ich heute Morgen gemacht habe? Natürlich die Vanessa, oder? Du hast das Zehnfache mehr bekommen als Simon. Zehnfache mehr. Kannst du dich freuen, oder? Schön. Ich freue mich mit dir. Und seht, Simon checkt auch ganz schnell. Ja, der eine, der so viel Schulden erlassen hat, 500 Denare, er wird natürlich mehr dankbarer sein. Und er wird mehr Liebe zeigen gegenüber dem, der ihm so viel geschenkt hat. Und jetzt kommt's. Jesus wendet sich zu der Sünderin, richtet auch Simons Blick zu ihr. Vorher hatte sie wohl gar nicht angesehen, so sehr verachtet war sie bei ihm. Und dann wendet Jesus in seiner Weisheit das Ganze auf die beiden an und zeigt, warum diese Frau Jesus so viel liebte im Gegensatz zu Simon. Denn Simon machte drei Dinge nicht, die in der damaligen Gesellschaft so verständlich waren, wenn man einen Gast zu Besuch hatte. Drei Dinge machte er nicht. Er gab Jesus als erstes kein Wasser, als der in sein Haus kam, damit er seine Füße waschen konnte. In der Regel badete man ja zu Hause, wenn man zu so einem Gast mal eingeladen war. Aber dann ging man ja zu dem Gastgeber. Und damals gab es nicht so schöne geteerte Straßen wie bei uns hier in Deutschland. Damals gab es auch keine Autos. Es gab auch keine verschlossenen Schuhe. Und es gab nur staubige Straßen. Und man ging mit Sandalen auf diesen und deshalb, auch wenn man vorher gebadet hat, machte man seine Füße wieder schmutzig. Uns ungewöhnlich, aber so war es etwas Normales, dass entweder die Diener der Gäste, den Gästen die Füße wuschen vor so einem Mahl oder dass der Gastgeber den Gästen selber Wasser gab, sodass sie sich die Füße waschen und abtrocknen konnten. Das gehörte ganz normal zu der Gastfreundschaft in den damaligen Tagen. Aber all das tat Simon Jesus gegenüber ihm nicht. Im Gegensatz ist groß zu der Frau und was sie tat. Sie wusch Jesus Füße nicht mit Wasser, sondern mit ihren Tränen. Simon gab ihm zweitens auch zur Begrüßung keinen Kuss. Ein Begrüßungskuss war damals wie heute der Handschlag. Und dem Freundlichen ins Gesicht schauen, in die Augen schauen. Und unsere Kinder bringen wir heute schon vorbei. Gib denjenigen, den du begrüßt, die Hand und schau ihm in die Augen. Schau ihm in die Augen. Und das ist ganz normal in unserer Gesellschaft. Und wenn mir jemand nicht bei der Begrüßung in die Augen schaut, dann finde ich das komisch. Ich finde es komisch. Das ist verachtend, wenn man das nicht macht. Wenn man nicht in die Augen schaut beim Begrüßen. Und so der Kuss auf die Wange in der damaligen Kultur. Es war die Versicherung, dass der Gast willkommen ist. Es war Ausdruck von Liebe und Freundschaft. Aber auch diese Liebe und Achtung verwehrte Simon Jesus. Im Gegensatz wieder die Sünderin. Sie tat mehr, sie küsste die Füße Jesu als Wertschätzung und Anbetung gegenüber ihm. Und das nicht nur einmal, das Wort im Vers 45, nicht abgelassen, meint ohne Pause, ohne eine Unterbrechung, küsste sie die Füße Jesu. Und Simon machte auch das dritte Selbstverständliche nicht, als Jesus in sein Haus kam. Er salbte das Haupt Jesu nicht mit Öl. Und zum Akt der Gastfreundschaft gehörte damals auch, dass man an die trockene Kopfhaut und an die Pflege der Haare seiner Gäste dachte. Und so zeigte man als Gastgeber Respekt gegenüber den Gästen. Und deshalb machten die das. Aber auch das tat Simon nicht für Jesus und verwehrte es ihm. Und wieder der große Gegensatz zu der Sünderin, die dieses kostbare Salböl auf die Füße Jesu ausgoss und sie salbte. Seht, wie sehr Simon den Sohn Gottes ohne Worte verachtete, ohne Worte. All sein Nichttun gegenüber seinem hohen Gast kam damals einer Beleidigung gleich. Es war eine Beleidigung. Und in all sein Nichttun sündigte er schon an diesem Tag gegen Jesus mehrmals. Mehrmals sündigte er gegen Jesus. Das ganz in der Gesellschaft Übliche tat er nicht. Es wäre so, wenn du bei mir zum Essen eingeladen wärst. Du klingelst, ich mache die Tür auf, aber ich gebe dir nicht die Hand. Ich gebe dir nicht die Hand. Zur Begrüßung, nicht nur das, ich nehme auch deine Jacke nicht ab und hänge sie für dich auf. Das mache ich auch nicht. Und dann gebe ich dir keine Hausschuhe für deine Füße wegen dem kalten Boden. Ich mache das nicht. Alles, was eigentlich normal ist, verwehre ich dir. Ja, ich wüsste dir Gutes zu tun, aber ich tue es nicht. Und das ist, wie Jakobus sagt, Sünde. Und wie oft versündigen wir uns nur an unseren Nächsten, dem wir gar nichts tun. Und diese Schuld allein ist schon riesig. Und seht, so lieblos ging Simon mit dem Sohn Gottes um, als er zu Gast bei ihm war, so lieblos war er. Aber warum das alles? Wieso diese schlechten Früchte in Simons Leben? Wieso? Jesus diagnostiziert das sein Verhalten und das der Sünderin in Vers 47, was der ganze Kern der ganzen Sache ist, warum sich die Sünderin so verhalten hat und warum sich Simon so verhalten hat. Vers 47, deswegen sage ich dir, ihre viele Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt, wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Seht, das ist hier der entscheidende Punkt, der sich im Herzen dieser beiden Menschen entschied. Die Rechnung heißt ganz einfach, viel Schuld minus viel Vergebung Gottes ist viel Liebe zu Jesus. Dagegen bei Simon, wenig Schuld minus wenig Vergebung Gottes ist wenig Liebe zu Jesus. Wobei Jesus mit dem Gleichnis nicht sagt, dass Simon eigentlich weniger Schuld hat als die Sünderin. Natürlich, bei ihr war es viel offensichtlicher, jeder wusste das. Aber Jesus kannte Simons Herz. Und er verstand nicht, dass die Frau trotz ihrer großen Schuld Gott näher ist als er. Warum? Weil sie sah ihre Schuld. Sie sah es ein und sie wandte sich im Glauben an Jesus. Aber Simon in seiner Selbstgerechtigkeit, er sah es nicht. Er wollte nicht wahrhaben, dass er schuldig ist vor dem heiligen Gott. Sünde machte ihn blind. Ja, er konnte sehr gut über sie urteilen, aber nicht über sich selber. Zwei Pfarrer, sie trafen sich einmal. Dabei sagt der eine, mit den Jahren erkenne ich immer deutlicher, dass die Menschen sehr wohl zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Ja, sagt der Zweite, aber meist nur bei dem anderen. Meist nur bei dem anderen können wir sehr gut unterscheiden. Und das ist ein großes Problem in unseren Herzen. Wir sind Meister darin, andere zu beurteilen, ihre Sünde zu sehen. Aber wir sehen uns selber nicht. Und genauso Simon. Er war stolz auf seine Gesetzesstrenge und guten Taten. Und so dachte er selber, vor Gott bestehen zu können. Aber weil er damit sich selber suchte, konnte er Gott und seine Gnade nicht suchen und sich deshalb nicht Gott hingeben. Seine Selbstliebe war der Tod zu seiner Liebe zu Gott und seinem Nächsten. Theologe Thomas Schreiner, er sagte treffend, Gesetzlichkeit hat ihren Ursprung in der Selbstanbetung. Wenn Menschen durch ihren Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes gerechtfertigt würden, verdienen ja sie Lob, verdienen sie Ruhm, verdienen sie Anerkennung. Gesetzlichkeit bedeutet mit anderen Worten, dass die Ehre der Mensch bekommt statt Gott. Zitat Ende. Und seht, Jakobus nennt das geistlichen Ehebruch. Das ist Untreue zu Gott. Und so war diese Ehebrecherin, so war sie eine Ehebrecherin und das war offensichtlich. Aber Simon war eigentlich genauso ein Ehebrecher, der in Untreue gegenüber Gott lebte. Warum? Weil er sich selber anbetete und verehrte. Aber ihr Lieben, er sah es nicht. Aber Jesus kannte sein Herz, wie er deins und meins kennt. Und als einer, der geschaffen war, Gott und nur Gott allein die Ehre zu geben, brach Simon das erste Gebot ständig, wo es heißt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und durch diese Selbstverehrung konnte Jesus nicht mehr verehren, weil er nur einen Herrn dienen konnte und das war er selber. Und diese Selbstverehrung brachte Selbsterlösung mit sich und dadurch war er ein Feind des Evangeliums. Und seht, in dem Lichte, vom Wort Gottes her, hatte Simon eine Menge Schuld bei Jesus. Wirklich eine Menge Schuld. Aber wieder, er sah es nicht. Und deshalb begegnete er Jesus nicht im Glauben, dass er der Retter der Welt auch für ihn ist. Deshalb konnte ihn Jesus nicht vergeben, weil seine Selbstgerechtigkeit ihm im Weg stand. Jemand sagte, Gesetzlichkeit ist ein uralter Gegenspieler gegen Gottes Plan zur Rettung allein durch Glauben. Und das ist ja das große Problem, wenn man mit Menschen spricht. Es ist das große Problem. Es fällt uns so schwer anzuerkennen, dass wir schuldig sind vor einem heiligen Gott und uns daraus nicht retten können. Das ist so schwer zu sehen. Aber dann gibt es keine Gnade. Es gibt keine Vergebung für uns, so wie es bei der Sünderin der Fall war. Nicht, dass wir das vielleicht sagen wollen, aber Sünde ist für Gott nicht das Problem. Dafür hat Jesus am Kreuz bezahlt. Aber der Stolz des Menschen, das ist das große Problem, dass er nicht einsehen möchte, dass er schuldig ist vor dem heiligen Gott. Aber die Sünderin, sie demütigte sich vor Jesus. Vor dem heiligen Sohn Gottes war sie zusammengebrochen, überwältigt von dem Gefühl ihrer Schuld. Mit nichts zu Jesus kommt im Glauben. Und Jesus erließ ihr wie der Schuldner im Gleichnis ihre große Schuld. Er vergab ihnen seine großen Gnade. Und die Größe ihrer Liebe zu Jesus zeigt an, wie viel ihr vergeben wurde. Es war eine Riesenmenge an Schuld. Übrigens heißt es nicht, dass ihr Jesus deshalb vergab, weil sie ihn viel liebte. Das könnte man ja falsch verstehen. Das Gleichnis, das Jesus erzählt vom Schuldner, der ein Bild auf ihn ist, beschrieb ihr eine bedingungslose Vergebung, die Gott jenen schenkt, die mit ihrer Schuld zu ihm kommen. Und in Vers 50 sagt Jesus zu ihr, nicht deine Werke haben dich gerettet, sondern allein, das ist unmöglich, sondern allein ihr Glaube. Das ist der einzige Weg zur Rettung. Die Frau brachte rein gar nichts als Wiedergutmachung ihrer Schuld. Sie konnte das auch unmöglich wiedergutmachen und zurückzahlen. Aber der Glaube an Jesus, er machte sie frei. Und so wurde sie an diesem Tag ohne Verdienst gerechtfertigt durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Und so schenkte ihr Jesus Frieden und sie ging hin in Frieden, hatte eine tiefe Freude. Jesus, er hat mir meine Schuld vergeben. Es ist nichts mehr, was mich trennt zwischen mir und Gott. Und so gehört sie eventuell zu jenen Frauen, die Jesus ab dem Tag folgten und ihn mit ihrer Habe dienten. Und das ist ja, worüber Lukas uns in den nächsten Versen in Kapitel 8 schreibt. Aber die Anwendung auf uns ist heute deutlich. Wir müssen nicht erst in tiefe Sünden von Menschen fallen, wie diese Frau, um große Vergebung nötig zu haben. Wir sind alle schuldig vor einem heiligen Gott. Wenn wir nur das erste Gebot uns ansehen, dass wir keine andere Götter neben Gott haben sollen. Ganz natürlich leben wir nur für uns selber, für unser Reich. Wir lieben uns selber mehr als Jesus und unseren Nächsten. Und deshalb ist jeder Mensch schuldig vor diesem Herrn und benötigen alle eine große Vergebung von den Seiten Gottes. Ja, es ist wahr, bei manchen Menschen ist die Schuld viel offensichtlicher. Aber was macht das für einen Unterschied? Jesus erkennt unser Herz. Was macht das für einen Unterschied, wenn zwei Menschen vor der Pforte der Hölle stehen, beide haben es verdient und der eine sagt zu dem anderen, ich verdiene die Hölle ein wenig weniger als du. Etwas weniger verdiene ich die Hölle als du. Was macht das für einen Unterschied? Beide müssen in die Hölle. Wie lächerlich. Wir sind schuldig. Aber das Schöne ist, es gibt jemand. Er hat für diese Schuld bezahlt. Und wenn du denkst, kann mir Gott überhaupt meine Schuld vergeben? Dann zeigt uns diese Geschichte ja. Wenn du zu ihm kommst, deine Schuld einsiehst, dann kann Gott dir Vergebung schenken. Aber wir müssen das anerkennen. Gott Recht geben. Ich bin schuldig vor dir. Jesus, ich brauche deine Vergebung. Ich möchte frei sein von meiner Schuld. Ich glaube an dich, dass du für mich am Kreuz bezahlt hast und dass du siegreich auferstanden bist. Und dann macht Gott dir die Zusage der Vergebung. Und das ist so schön, dass viele hier sind, die das in ihrem Leben schon erfahren haben. Und seht, das wird unser Leben von innen her verändern. Von innen her wird das unser Leben verändern, sodass wir Jesus viel lieben. Zwei Menschen wurden heute Morgen am Anfang der Predigt beschenkt. Der eine mit 1 Euro, die andere mit 10 Euro. Beide haben Geschenk bekommen. Aber sie mussten kommen, das war die Bedingung. Sie mussten kommen, um sich dieses Geschenk zu holen. Und genauso musst du kommen zu Jesus mit deiner Schuld, damit er dir Vergebung schenken kann. Und seht, nur jeden kann Gott vergeben. Und du, auch du bist heute Morgen eingeladen, zu Jesus zu kommen mit deiner Schuld. Und wenn du ein Gespräch möchtest, viele sind bereit, mit dir zu reden, um mit dir gemeinsam zu Jesus zu kommen. Aber geh nicht weg mit deiner Schuld. Geh nicht weg. Denn es kommt der Tag, wir werden jeden von uns kommen, wo Gott auch unsere Schuld einfordern wird. Und dann hoffentlich hast du Jesus, der deine Schuld bezahlt hat. Ich schließe mit Jesaja 55, Vers 7. Da heißt es, Jesaja 55, Vers 7, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Gott ist reich an Vergebung für alle, die zu ihm kommen. Ich bitte euch aufzustehen, lasst uns zusammen beten. Unser Vater im Himmel, du weißt, wie schwer es uns fällt, selbst als Christen, immer wieder unsere Schuld einzusehen, die wir vor dir haben, ein jeder von uns. Unsere Schuld anzuerkennen und sie zu dir zu bringen, es fällt uns so schwer, Vater. Du kennst unseren Stolz, du kennst meinen Stolz. Wir bitten dich, dass du ihn überwindest, auch für jene Menschen, die hier sind, die dich noch nicht kennen. Herr, es ist so schwer und es ist ein Wunder, wenn Menschen zu dir kommen und deine Gnade suchen. Herr Jesus, wir bitten dich, dass das geschehen mag in unseren Reihen, auch für unsere Kinder und für die, die hier sind und dich noch nicht kennen, Herr. Du kannst Gnade schenken und kannst uns helfen, die wir diese Vergebung angenommen haben, dass wir dich auch viel lieben deswegen, weil du uns so eine große Schuld vergeben hast. Herr, du bist so groß, du bist so ganz anders als wir Menschen. Du bist reich an Vergebung. Danke dafür, wir preisen deinen Namen. Amen.